über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Drohnensichtungen sorgen immer wieder für Schlagzeilen, von Flughäfen bis zu Industrieparks. Doch wie funktionieren die Systeme, die Drohnen überhaupt erkennen und abwehren? Heute haben wir einen echten Experten bei uns. Stefan Kraschanski ist ehemaliger Offizier und einer der führenden Drohnenabwehrspezialisten in Europa. Er leitet Aronia Österreich und erklärt uns Schritt für Schritt, wie moderne Drohnendetektionssysteme arbeiten, welche Technologien dahinter stecken, von Funkdetektion über Radar bis zu Kamera und warum Sensorfusion heute der Schlüssel für Sicherheit in der Luft ist. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich sehr, mit euch über Drohnenabwehr zu sprechen.
Ja, Drohnen sind ja mittlerweile nicht nur ein Spielzeug fast schon, oder womit man irgendwie schöne Urlaubsaufnahmen macht, sondern wir haben es aus den Nachrichten gesehen, ernsthafte Sicherheitsbedrohung. Stefan, wie bist du denn eigentlich selbst zu diesem Thema gekommen?
Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich bin bei der österreichischen Armee Offizier für Signalübermittlung und Signalaufklärung gewesen. Und Österreich war mit der EU-Ratspräsidentschaft betraut. Und da ist das erste Mal der Schutz von VIP-Events quasi als Herausforderung vor unserer Tür gestanden. Und dann hat man ganz angefangen, Stefan, du solltest jetzt eine Drohnenabwehrkomponente aufbauen. Und gemeinsam mit meinem damaligen Vorgesetzten haben wir dann angefangen zu googeln und zu schauen, wie dann Drohnenabwehr überhaupt funktionieren kann, was es da gibt. Weil zum damaligen Zeitpunkt waren Drohnen eigentlich nur Spielzeug, Modelle, die man jetzt im Ultranahbereich geflogen ist. Und das hat sich dann aber so rasant entwickelt, dass wir wirklich innerhalb eines Jahres dann einen vollwertigen Drohnenabwehrzug errichtet hatten und auch wirklich Systeme einsetzen mussten. Und das System Drohne wurde dann eben so beliebt, dass das am Ende des Tages wirklich notwendig geworden ist.
Wahnsinn, dass du da zuerst so sagst, okay, wir mussten auch erstmal googeln. Das ist, glaube ich, jetzt so bei vielen, die jetzt die Nachrichten gelesen und gehört haben, mit München jetzt ja auch ganz groß als Flughafen, wo viele Flugzeuge gar nicht mehr starten, landen durften. Die googeln dann auch erstmal, was ist eigentlich da los? Hat dich das jetzt überrascht, diese Nachrichten? Oder hast du gedacht, nee, das ist eher erwartbar gewesen?
Also das ist natürlich schon erwartbar gewesen. Am Ende des Tages toure ich jetzt seit 3 Jahren durch die Welt und warne quasi vor diesen Drohnen-Szenarien, die natürlich auch rund um die Welt aufgepoppt sind. Aber sie sind halt jetzt zum ersten Mal mitten in unserer Heimat, mitten in Deutschland, mitten in Europa. Und das ist für viele Menschen natürlich schon ein Aha-Effekt.
Vielleicht lass uns da genau mal reingehen, weil dieser Aha-Effekt ist ja genau das, was jetzt alle irgendwie nachgoogeln, nachgucken, nachfragen. Was ist denn überhaupt das, was Drohnen in ihrer Detektion so besonders komplex machen? Also welche Eigenschaften sind das zum Beispiel?
Ja, das Schöne an Drohnen ist im Guten wie im Schlechten eigentlich, dass wir etwas von A nach B damit transportieren können. Und das kann im Guten natürlich ein Herztransplantat, Medikamente in Afrika, Amazon-Päckchen sein. Das ist alles wunderbar. Im Schlechten kann das natürlich eine Payload, wie man im Fachjargon sagt, also Sprengstoff, was Chemisches, aber auch die Information sein, also die Kamera oder sonstige elektromagnetische Informationen. Und die Problematik bei der Drohne ist natürlich, dass das über weite Entfernungen und auch ohne direkten Sichtkontakt möglich ist. Das heißt, man hat jetzt quasi die Möglichkeit, ohne persönlich hinzugehen, dort etwas zu deponieren oder von dort eine Information eben zurückzuspielen. Und das ist genau die Neuerung, die das System Drohne so schön, aber genauso gefährlich macht.
Ja, da sind ja auch schon die kleinsten Drohnen, die Flughafen oder Flughäfen generell gefährden können. Kannst du noch mal ein Beispiel geben? Also es muss ja jetzt nicht wirklich so ein großes Ding sein, was man auch mit bloßem Auge sehen kann, sondern auch schon, ne, dass sie so besonders klein sind, autonom fliegen, ne?
Ja, die Technik gibt eben alles her. Am Ende des Tages ist, gerade für einen Flughafen, ist es extrem wichtig, dass der Luftraum frei von Objekten ist, die das Flugzeug beschädigen könnten. Und das sind eigentlich Vögel, fast genauso gefährlich wie Drohnen. Bei der Drohne habe ich natürlich das Problem, dass die Teile hat, die unter Umständen auch wirklich härter sind als jetzt Gewebematerial von einem Vogel, die das Flugzeug dann auch nachhaltig beschädigen und so eine Gefahr für Menschen und auch für die Technik eben bedeuten. Und das kann, glaube ich, nichts Schlimmeres passieren, als dass ein Flugzeug wirklich in eine Notlage gerät, nur weil dort jemand mit einer kleinen Spielzeugdrohne die beste Luftaufnahme von einem Airbus haben möchte oder von einer Boeing.
Ja, absolut. Vielleicht kommen wir da mal zu genau diesen technischen Möglichkeiten, die wir dann haben. Also wie erkennt man Drohnen frühzeitig? Welche Methoden gibt es da aktuell? Wie unterscheiden die sich vielleicht auch?
Also ein guter Freund von mir hat früher mal gesagt, man schaut einfach in den Himmel und versucht, diese Drohne mit einem freien Auge zu sehen. Das funktioniert leider nicht allzu zuverlässig und der Mensch lässt sich da auch gerne täuschen. Und Sie wissen, also du weißt selber, wie es ist, wenn es dunkel wird, schauen manche Objekte auch ähnlich aus wie Objekte, die es dann gar nicht sind. Das heißt, der technische Ansatz ist der, den ich sehr, sehr stark empfehle und auch verfolge. Und da haben sich im Wesentlichen 3 bis 4 Sensoren herauskristallisiert. Das heißt, man muss jetzt diese Drohnenabwehr in 2 Teile teilen, zur Detektion und dann eben die Abwehr. Bei der Detektion gibt es jetzt eben diese 3 Sensoren, wobei der wichtigste aus meiner Sicht der Radiofrequenzpeiler ist. Also ein System, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienungseinheit und der Drohne zu erfassen und auf einer Karte zu verorten. Dieses Lagebild kann ich dann mit einem Radar, das ist also eine aktive Komponente, die Energie ausstrahlt und dann aufgrund des Radarquerschnitts eine gewisse Energie zurückbekommt und daraus ein Lagebild errechnet, erweitern. Und als drittes benutze ich eine Kamera, um dann mit den ersten beiden Sensoren erfasste Ergebnisse optisch zu verifizieren und zu validieren. Dann habe ich eigentlich
die finale Bestätigung dann.
Genau, und vor allem diese Kamera liefert natürlich auch die Information, was hängt denn da eigentlich drauf? Ist das eine große Drohne, eine kleine Drohne? Gibt es da irgendeinen Pod unten drauf? Gibt es da eine Payload, die mir vielleicht noch zusätzlich gefährlich werden kann? Das lässt also dann ganz viele Rückschlüsse auf die aktuelle Gefahrenlage dann zu.
Okay, und das Besondere jetzt ja, um den Kreis zu schließen zu Aronia, ist dann diese Sensorfusion. Also ihr nutzt quasi die Kombination aus Funkradar, Kamera. Wie funktioniert das denn in der Praxis?
Genau, also nicht nur das, das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, aber jeder einzelne Sensor hat natürlich jetzt die ganze Bandbreite an Leistungsmerkmalen. Und bisher war es eben so, dass sich der Radiofrequenzsensor nur auf die sogenannten ISM-Bänder, also diese WLAN und Bänder, die eben frei zu benutzen durch die Zivilbevölkerung sind, konzentriert hat. Das ist einfach zu wenig und wir haben schon vor vielen Jahren den Ansatz gewählt, eben das gesamte elektromagnetische Spektrum zu überwachen und das trifft uns oder kommt uns heute zugute, da wir eben genau das Verhalten feststellen von Leuten, die nicht detektiert werden wollen. Die hüpfen jetzt aus dem erlaubten Spektrum raus. Das ist natürlich nicht legal, das ist denen aber auch egal. Und jetzt geht es eben dann darum, außerhalb dieser Standardbänder zu detektieren und dekodieren. Also das ist unsere Spezialität, gepaart mit der Möglichkeit, eben wie angesprochen, alle diese 3 Sensoren auch wirklich zu fusionieren und zu einem einzigen Lagebild darzustellen.
Okay, was passiert denn da aber eigentlich, wenn mal so ein Sensor ausfallen sollte?
Genau, das ist, muss auch so designt sein, dass das eigentlich völlig egal ist. Ein Flughafen am Beispiel hat jetzt ja nicht nur einen Sensor, also nicht nur einen einzigen Sensor von jedem dieser Typen, sondern besteht immer aus einem Netz aus mehreren Sensoren. Ich plane meine Systeme gerne so, dass ich zumindest eine Redundanz von einem Sensor habe. Das bedeutet, ich habe dann quasi 2 RF-Sensoren, ich habe auch 2 Radare und ich habe dann 2 Kameras. Sollte also einer dieser einzelnen Sensoren ausfallen, ist das einmal komplett irrelevant. Und noch dazu, sollte quasi ein ganzer Sensorpart ausfallen, kann der jeweils andere nicht hundertprozentig, aber zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz die Aufgabe des anderen zumindest für einen kurzen Zeitraum abdecken. Weil am Ende des Tages ist das natürlich eine Hochwertfähigkeit, die man installieren möchte und da will man auch, dass die 24/7 läuft.
Ja, du hast ja auch gesagt, ein vollständiges Lagebild dann eben mit allen Sensoren, dass wir die Höhe, Position, genau. Geschwindigkeit, vielleicht ja sogar auch die Seriennummer, wenn es eine gibt, dann direkt erfassen können.
Das ist eben das Schöne.
Wir sind jetzt schon so konkret drin eigentlich. Wir sind schon in eurem Atos-System drin, so heißt es ja. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie das genau aufgebaut ist, wie es sich vielleicht auch von anderen Lösungen unterscheidet. Also man sieht ja aktuell, dass es vielleicht noch gar nicht so viele auf dem Markt gibt.
Ja, also der Markt ist natürlich wie bei allen, wenn man heute Technik kauft. Es gibt sehr, sehr viel, aber die Spreu trennt sich dann doch relativ schnell vom Weizen. Und wir haben einen Approach, der sehr, sehr einzigartig ist. Auf den sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Also die Firma Aronia baut seit fast 20 Jahren Spectrum Analyzer. Das heißt, das Herzstück, um diese Radiofrequenz wahrzunehmen, das ist unsere Key-Komponente. Die bauen wir selber. Und da schreiben wir auch die Software dazu selber. Es ist also so ein bisschen wie Apple. Deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass unser Produkt besonders gut performt, weil wir beides, Hardware und Software, eben selber machen. Zum Unterschied oder der größte Unterschied zwischen den Systemen ist aber, dass wir, wie vorher angesprochen, mit diesem Spectrum Analyzer, den wir bauen, wirklich sehr, sehr breitbandig schauen und deshalb auch die Gauner erwischen, die quasi links und rechts der Frequenz, der erlaubten Frequenzbereiche sich verstecken möchten. Und das ist quasi in a nutshell, was uns so besonders macht.
Okay, das ist quasi so Ohr und Auge des Systems, also ne,
genau.
Signale hören, lokalisieren und dann liefert ihr ja auch Echtzeitdaten, so habe ich es zumindest gelesen, in eine App, dass das Ganze auch irgendwie visuell dann irgendwo zu sehen ist. Das Ganze soll irgendwie, vielleicht sieht das so aus wie eine Live-Karte für Google Maps für Drohnen, wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, im Wesentlichen ist es das. Wir haben große Kommandozentralen mit großen Lagebildern.
Wie im Film.
Genau, wirklich, es schaut wirklich genau aus wie im Film und mein Arbeitsplatz schaut auch aus wie in der Matrix manchmal. Das ist ganz spannend, aber am Ende des Tages muss ich diese Information natürlich auch zu dem einzelnen Soldaten oder Polizisten nach vorne bringen. Und da eignet sich eine Art Smartphone ganz gut. Beim Militär spricht man da gern von diesem Android ATAC-Kits und so. Da gibt es halt da militärische Varianten. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist quasi ein Betriebssystem, das mir am Ende des Tages eine Lagekarte darstellt. Und unsere App ermöglicht uns es dann zum Beispiel auch mobil, dem Polizisten vor Ort dasselbe Lagebild zu geben wie in der Kommandozentrale. Das macht es natürlich ungemein leichter, wenn ich den Piloten gerade verfolge mit dem Fahrzeug und den einfach verhaften möchte, weil ich sehe quasi live, wo bin ich selber, wo ist der Pilot und kann mich dann denen entsprechend auch annähern.
Wenn ich jetzt die Drohne erkannt habe und ich bin jetzt vielleicht auch irgendwo im Einsatz, habe das so auf dem Smartphone dann tatsächlich zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es dann, diese eigentlich zu stoppen? Was können wir da momentan eigentlich machen?
Also bei der Drohnenabwehr muss man generell zwischen zwei ganz großen Teilbereichen unterscheiden. Einer ist die Hardkill-Variante, also irgendetwas in die Luft zu schießen, um das Ding runterzuholen. Das kann jetzt ganz klassisch eine Kanone sein. Das kann aber auch eine Interceptor-Drohne sein, die darauf fliegt, ein Netz mit sich hat und das einfängt. Oder auch eine Drohne sein, die sich selber zerstört durch das Rammen der anderen Drohne quasi und die aus der Luft runterholt. Also soweit zur Hardkill-Variante. Die große Problematik der Hardkill-Lösungen ist natürlich, ich habe einen Kollateralschaden. Das heißt, alles, was ich raufschieße, kommt einfach irgendwo wieder runter. Da hat noch keiner die Physik so richtig besiegt. Auf der Softkill-Seite, das ist da, wo wir eher verortet sind, ist der Einsatz eines klassischen Störsenders eigentlich das Paradebeispiel. Und da gibt es eine ganz gute Geschichte, wie ich die Wirkung eines Störsenders immer erkläre. Also wie ich jung war ich oft einmal in der Diskothek und wollte halt eine hübsche Frau ansprechen. Und in der Umgebung war natürlich die Musik, also das Grundrauschen, das bestimmt hat, wie nah ich zu dieser Frau hingehen musste, um mit ihr zu sprechen. Wenn jetzt der DJ nicht wollte, dass ich mit dem hübschen Mädchen spreche, weil das vielleicht seine Freundin oder was immer war, dann hat er einfach die Musik so laut aufgedreht, dass er mich unter gar keinen Umständen mehr hören konnte. Und das ist im Wesentlichen der Einsatz eines Störsenders.
Okay, das heißt das gezielte Stören von Funkfrequenzen, nur halt nicht in der Diskothek, sondern vielleicht in der Nähe des Flughafens.
Genau, in der Nähe des Flughafens. Dann gibt es natürlich ganz viele Parameter, wie gezielt kann ich das machen, wie gerichtet geht das Ganze, wie viel Energie muss ich davon aufwenden. Aber im technischen Prinzip ist es eigentlich die Überlagerung des Fernsteuerungssignals eines Piloten oder einer Bodenkontrollstation mit der jeweiligen Drohne.
Also so ein Jamming sozusagen?
Ja, genau. Das ist genau das Jamming. Und das ist eben sehr, sehr effizient. Am Ende des Tages gibt es so gut wie gar keinen Kollateralschaden. Und auch wenn wir jetzt wirklich einmal nehmen wir mal eine handelsübliche Drohne her, eine von DJI oder sonst irgendwem, und wir stören die, dann ist der Kollateralschaden, den es da gibt, es gibt im Umkreis kurz kein WLAN. Und das ist echt vertretbar. Im Vergleich zu einem Projektil oder einer Drohne, die dann irgendwo runterfällt und vielleicht jemand auf den Kopf fällt.
Absolut. Jetzt haben wir Jamming so als einen, ich bleib mal jetzt in dieser Filmsprache. Ja, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, zumindest im Film, wo es dann irgendwie Möglichkeiten gibt. Kann man Navigationssignale täuschen, kann man GPS täuschen, kann man vielleicht sogar die Steuerung übernehmen, also vielleicht von auch noch Spoofing und ja. Takeover mit reinpacken. Wie nah sind wir da in der Realität?
Ich sehe schon, du bist da gut informiert. Das gibt's alles und ich habe es deshalb nicht erwähnt, weil es als sehr, sehr begrenzt wirksam ist. Ich kann natürlich GPS großflächig täuschen, andere Werte vorgeben lassen. Die Problematik ist, das betrifft halt nicht nur die Drohne, sondern das betrifft die gesamte Bevölkerung rund um mich. Vom Flugverkehr bis zu den Fahrzeugen mit Navigationsgeräten bis hin zu den Konsumenten der GPS-Uhrzeit, die ja eigentlich das Informationssignal ist. Das heißt, ich verändere da den Zeitstempel von GPS. Also es hat ganz, ganz gravierende Auswirkungen. Deshalb ist man da eigentlich wieder ein bisschen weggegangen davon. Zum Thema Übernahme von Drohnen gibt es ganz viele Geschichten, ganz viele Märchen, auch ganz viele Firmen, die da damit werben. Am Ende des Tages kann man genau eines machen. Man kann die Drohne von ihrer Fernbedienung deauthentifizieren und kann der Drohne einen neuen Landeplatz zuweisen. Und dann fliegt die Drohne zu diesem neuen Landeplatz. Man kann dem Projekt diesen Prozess auch nicht mehr rückgängig machen. Das bedeutet, ich kann das einmal machen und dann schicke die einen von mir definierten Landeplatz. Klingt eigentlich ganz cool. Ich könnte also dann quasi eine Zone für ungewollte Flugobjekte irgendwo einrichten und dort lasse ich die alle landen. Die Problematik ist, dass das eben nur mit handelsüblichen Drohnen funktioniert, die nicht manipuliert wurden. Das ist also besser als nichts, natürlich, aber es ist keine Lösung, auf die ich mich halt als Standalone-Lösung verlassen kann. Und vielleicht so ein bisschen offside the records, das ist auch das, was manchen Flughäfen vielleicht hin und wieder zum Verhängnis geworden ist in letzter Zeit.
Da wollen wir nämlich auch nochmal hinkommen auf die Praxisbeispiele, weil wir sind jetzt ja auch so ein bisschen in der rechtlichen Grauzone, was das alles angeht. Also wie wird das Ganze bei Gegenmaßnahmen berücksichtigt? Welche dieser Methoden ist eigentlich bei uns vielleicht auch erlaubt oder wie ist das gewährleistet, dass es eben keine unbeteiligten Systeme stört? Das ist ja eben noch nicht geklärt.
Ja, leider. Am Ende des Tages ist die Gefahr Drohne schon sehr, sehr lange bekannt. In den Fachkreisen wissen die Leute, worum es geht. Die Arbeitsebene, wie es so schön heißt, die weiß auch, wie es ginge. Und rechtlich ist es eigentlich ganz einfach. In den meisten Ländern Europas darf die Polizei und das Militär Drohnen erkennen und abwehren. Je nachdem, zu welcher Organisation ich gehöre, darf ich dazu die Kanone benutzen oder eben auch nicht. Aber der Einsatz von Störsendern ist eigentlich relativ gut geregelt und ist momentan ausreichend für die Behörden erlaubt. Das große Problem ist eigentlich, dass ein Flughafen, der jetzt diese Drohne erkannt hat, der weiß, da kommt jetzt eine Drohne, wenn der die Polizei anruft und dann kommt der schnellste Beamte, den sie finden, der sitzt schon im Auto und fährt quasi zum Flughafen hin. Diese alleinige Zeit zum Fahren, die ist halt einfach schon zu spät. Das bedeutet, auch wenn der noch so schnell ist, wenn der nicht in 30 Sekunden da ist, dann bringt das einfach alles nichts. Deshalb muss dieser Störsendereinsatz, der momentan den Behörden vorbehalten ist, aus meiner Sicht an die kritische Infrastruktur delegierbar sein. Und wenn der nur das Telefon abhebt und sagt, hör zu, ich habe da eine Drohne, die reinkommt, kann ich die stören? Und der sagt, ja, dann dauert das 12 Sekunden und ist vielleicht dann schnell genug. Und auf sowas muss man sich eben einigen. Das ist politischer Wille, ist jetzt da. Und ganz ehrlich, das Recht wird durch alle Bürger gemacht. Und wenn wir ein Problem identifiziert haben, dann müssen wir auch erwachsen sein und das Recht, das das vielleicht gerade nicht hergibt, auch ändern können.
Ja, wir merken ja auch, es gibt ganz viel Bewegung da momentan. Die Diskussionen werden ja geführt. Und es gibt ja aber auch schon Flughäfen, die euer System ja auch schon genauso eingebaut haben. Also vielleicht kannst du schon mal, gibt es ein konkretes Beispiel, bei dem das System Drohnen erfolgreich abgewehrt hat? Oder wo du sagen kannst, ja, hier alle anderen Flughäfen, die waren lahmgelegt, aber in Heathrow flogen sie noch.
Ja, also Heathrow war natürlich einer der ersten Kunden, der nach den Gatwick-Incidents unser System gekauft hat. Die haben das natürlich am eigenen Leib, am Nachbar-Airport quasi gesehen, was so eine Drohne anrichten kann. Deshalb ist es dort sehr erfolgreich in Betrieb. Es ist natürlich ein älteres System, aber nichtsdestotrotz sehr leistungsfähig. Neuere Systeme haben wir in Muscat, im Oman zum Beispiel, genauso wie in Singapur, Changi Airport oder eben auch in Japan jetzt bei einem nicht näher genannten Flughafen. Wir schützen aber neben so zivilen Airports ganz, ganz viele militärische Einrichtungen, militärische Airports. Wir schützen Yachten, wir schützen Präsidentenpaläste, wir schützen Kasernen. Also es ist wirklich mannigfaltig und mehr als das mache ich auch Counter-US as a Service, wie das so schön heißt, also quasi on demand. Und da habe ich die große Freude, bereits 2 G20-Gipfel zum Beispiel schützen zu dürfen und auch heuer den NATO-Summit in den Niederlanden. Und da sieht man dann natürlich, dass solche Systeme schon einen Unterschied machen und da gibt es auch mehrere erfolgreiche Abwehrgeschichten darüber.
Hast du da so ein, ich frage jetzt einfach, ob's, vielleicht darfst du es mir ja gar nicht sagen, aber ich frage trotzdem, hast du so einen spannendsten Fall, von dem du erzählen kannst? Vielleicht jetzt nicht genau den Ort, aber...
Nein, wir haben eine gute Geschichte von Rio de Janeiro letztes Jahr, wo wir natürlich den wunderschönen Yachthafen von Rio de Janeiro und diese Lagune da geschützt haben, also wirklich ein idyllischer Ort. Und am zweiten Tag des G20-Gipfels haben wir eine Drohnensichtung am Ipanema Beach, also das ist einer dieser Strände dort. Und das ist per se nichts Ungewöhnliches, weil dort tausende Touristen sind und das einfach so schön ist, dass sie das mit ihrer Drohne eben festhalten möchten. Und deshalb war ich auch nicht so aufgeregt und habe das eigentlich relativ entspannt gesehen. Das ist die letzten Tage davor hunderte Male passiert. Aber an diesem Tag ist diese Mini 4, also eine relativ kleine Drohne, einfach recht weit aufs offene Meer rausgeflogen. Und so nach 6-7 Kilometern aufs offene Meer sagt einer meiner Mitarbeiter zu mir, du Stefan, das schaut irgendwie komisch aus. Also das wie wenn der kriegt die ja nicht mehr zurück. Wenn der schon 6 Kilometer rausgeflogen ist, reicht der Akku wahrscheinlich nicht. Weitere 10 Minuten später ist die noch 10 Kilometer weiter draußen quasi, dann ist die 16, 17 Kilometer am offenen Meer gewesen. Und dann sagt der Polizist, mit dem wir da diesen Einsatz geleitet haben, ja, es ist also quasi eine Mini 4 auf Steroiden und die kommt sicher nicht mehr zurück. Ende der Geschichte war, dass einer der Nachrichtendienste dieser Welt eine DJI-Drohne umgebaut hatte, also die Steuerelektronik rausgenommen hatte und auf eine viel, viel größere Drohnenplattform geschraubt hat, um sich quasi als Tourist auszugeben und versucht hat, in diesem Gewusel als Tourist mit seiner DJI-Drohne eben unterzugehen. Ja. ohne da jetzt Namen zu nennen und ohne da jetzt Länder zu beschuldigen. Aber das ist natürlich schon eine Taktik, die sehr clever ist und fast funktioniert hätte. Und der aufmerksame Bediener hat das halt dann natürlich herausgefunden. Aber es war so ein Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, oh schau, da gibt's noch Leute, die mich überraschen.
Wahnsinn. Und gut dann zu wissen, dass da eben geschulte Leute dann vor den ganzen Daten sitzen und das dann auswerten können. Wie zuverlässig ist denn das dann aber eigentlich? Also ich meine, klar, man hat immer irgendwo, gibt es Szenarien, wo in den Drohnen dann vielleicht trotzdem irgendwie unentdeckt bleiben oder sowas? Gibt es da sowas, Wetterbedingungen oder sowas, die das erschweren?
Meine militärische Ausbildung sagt mir, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor gar nichts. Man kann es aber dem Gegenüber so schwer machen, dass es einfach sein lässt und gar keinen zweiten Versuch zum Beispiel startet. Und natürlich, jeder dieser Sensoren hat seine physikalischen Eigenschaften. Nehmen wir mal eine Kamera, wenn es neblig ist, sieht die halt einfach schlecht. Das ist Physik, da kann die Kamera noch so gut sein, die sieht halt einfach nichts. Das Radar hat so seine Probleme mit Klimaanlagen, Lüftungen, weil diese kleinen Rotoren der Klimaanlage schauen im Radarbild ähnlich aus wie der wie die Rotoren eines Multikopters. Auch Windmühlen sind so ein Problem. Der Radiofrequenzsensor hat keine super Freude, wenn der direkt neben einem ganz starken Signalemitter, also neben einem starken Sender sitzt. Das heißt, aber durch konkrete und gute Planung kann ich also diese False Positives, wie wir sagen, relativ gut nach unten bringen. Und das Schöne ist, dass die physikalischen Eigenschaften jedes Systems so anders sind, dass sie gemeinsam sich gegenseitig zu einem wunderbaren Lagebild ergänzen, mit der Einschränkung, dass es eben keinen hundertprozentigen Schutz gibt.
Das, was du vorhin auch schon angesprochen hast mit den ganz vielen Sensoren, die nachher eben ein Bild ergeben.
Genau.
Wenn da eben einer muss den anderen dann ausgleichen. Deswegen hat man ja so viele. Ja, okay. Genau.
Oder ich geb dir noch ein Beispiel. Es gibt akustische Sensoren, die quasi auf dieses Surren der Rotorblätter gehen. Das ist im Labor perfekt. Also im Labor ist dieses Signal eindeutig identifizierbar. Stellt sich raus, dass das halt im zunehmenden Lärm in einer Stadt oder sogar auf einem Gefechtsfeld, wo jetzt wirklich geschossen wird, unheimlich schwierig ist. Und die Reichweiten deshalb einfach stark nach unten gehen. Und so beeinflusst die Physik und das echte Leben halt wirklich auch die Drohnenlage.
Klar, wir haben keine Laborbedingungen dann in der Realität, ja.
Leider, leider, leider.
Leider nicht, ja. Aber die Realität, gutes Stichwort vielleicht. Wir haben ja über Flughäfen, Industrie, kritische Infrastruktur gesprochen. Du hast auch schon Events erwähnt, Sicherheitsketten. Wie ist denn das eigentlich, wie unterschiedlich ist das auf den Kontinenten in den Ländern? Also vielleicht, wenn man Europa, die USA, Asien vergleicht, welche Länder investieren denn da gerade besonders? Also wir wachen jetzt ja so ein bisschen auf quasi und wissen, wir müssen was machen. Aber sind andere Länder da schon weiter oder?
Also für mich ist es immer ganz verrückt, wenn ich in einen entlegenen Erdteil fahre und der dann eine große Anzahl von Systemen bei mir bestellt, weil ich das natürlich immer mit meinem Heimatland vergleiche, also Österreich und auch Deutschland. Wir haben da schon noch homöopathische Dosen an Systemen, die wir kaufen. Und andere Länder haben da einfach auch ein bisschen einen mehr Hands-on-Approach. Also die sagen halt einfach, wir probieren das einfach mal und wenn wir es gut finden, dann kaufen wir mehr. Wenn wir es nicht gut finden, dann haben wir es zumindest probiert und haben das Möglichste getan. Und der Approach hat sich bei manchen Ländern einfach als sehr, sehr gut und zuverlässig herausgestellt. Es hängt natürlich auch immer davon ab, welche Leute bedienen das dann. Also habe ich die richtigen Spezialisten, habe ich die richtigen Mitarbeiter damit beauftragt. Und Ich muss sagen, der südostasiatische Raum zum Beispiel ist extrem gut, wenn es um Drohnendetektion und Abwehr geht. Sprich da jetzt Indonesien, Japan, da gibt es wirklich, wirklich gute Länder. Aber auch ganz überraschend, in Afrika gibt es oft Länder, die wir vielleicht jetzt belächeln würden aus unserer europäischen Sichtweise raus, die durchaus mehr Drohnenabwehrsysteme haben als so manch europäisches Land.
Ja, du hast einen Punkt eben angesprochen, auf den ich auch noch unbedingt eingehen will, welche Leute das Ganze bedienen, weil bei dem, was du gerade angesprochen hast, habe ich das Gefühl, ihr müsstet eigentlich aus jeder Berufssparte Leute haben, die bei euch arbeiten.
Das ist eigentlich wirklich Schöne und ich erzähle ein militärisches Beispiel. Im Armee-Jargon gibt es so einen geflügelten Satz: Wenn du es einem Infanteristen beibringen kannst, dann kannst du es quasi jedem beibringen. Und das ist tatsächlich so. Wenn man einfach interessiert ist und einfach sich mit dem System beschäftigt, dann kriegt man so ein bisschen einen Drohnenjägerinstinkt. Und das beflügelt die Leute dann wirklich auch Sachen zu lernen, die jetzt auf den ersten Blick kompliziert ausschauen. Aber unsere Mitarbeiter sind also quer durch die Bank von Soldaten, Polizisten, zu Technikern, zu Ingenieuren natürlich. Aber der Kunde am Ende des Tages braucht ein Lagebild, auf das er sich verlassen kann. Das heißt, wir haben da oft so einen zwei oder drei gestaffelten Approach. Das heißt, der wirklich vor dem System sitzt und den Alarm quasi abwartet und den Störsender zum Beispiel einschaltet, der muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein. Der aber den Einsatz mehrerer Systeme in einem ganzen Staat verantwortet, sollte vielleicht doch ein bisschen technischen Background haben, damit er die Interaktion mit seinen Bedienern, aber auch die Vernetzung der Systeme und auch die Standortwahl eben planen kann. Aber grundsätzlich ist von bis möglich und ich würde das gar nicht auf eine Berufsgruppe, die wir da jetzt zentral ansprechen, eingrenzen, sondern es ist ganz, ganz viel vom eigenen Engagement abhängig.
Ja, gerade in der Eifel habt ihr ja euren Sitz. Ich meine, da ist eine Riesenfirma in einem kleinen Städtchen, im kleinen Dorf, wo einfach so viele Leute arbeiten, die jetzt vielleicht mit der Physik vielleicht zu tun haben, mit der angewandten Technik oder auch, die sich dann theoretisch Gedanken machen. Wie ist das eigentlich? Also in Deutschland, gibt es das so der Markt, der jetzt, okay, da stellen wir ganz viele Leute ein? Oder wie sieht das momentan aus?
Also wir wohnen ja in Strickscheid und das ist das Silicon Valley der Eifel, wie wir dazu sagen. In Wahrheit ist es, ich sage manchmal, das Middle of Nowhere dazu. Das ist natürlich schwierig. Wir bemühen uns natürlich so gut als möglich in der Eifel zu rekrutieren. Wir haben aber genau deshalb auch ein Vienna Field Office gegründet, das jetzt in Österreich verortet ist, dass ich leiten darf. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht so ortsabhängig. Wir reisen sehr, sehr viel quer um die Welt. Am Ende des Tages ist für uns wichtig, dass einer Freude an seiner Arbeit hat und auch wirklich ein bisschen Eigeninitiative, Motivation mitbringt. Ich habe vorher bei der Armee gearbeitet, aber ich kann mir keine bessere Firma vorstellen, die Eigeninitiative und Engagement mehr honoriert, als wir das bei Aronia machen. Weil du wirklich bei uns alles erreichen kannst, wenn du nur möchtest.
Wie sieht denn eigentlich dein Tag so aus oder deine Woche bei der Arbeit? Also außer, dass du jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel zum Thema Drohnen, vor allen Dingen im europäischen Bereich als Experte durch die Gegend dingelst. Aber wie sieht dein normaler Arbeitstag sonst aus?
Ja, also wenn wir die Interviews mal ausklammern, dann ist grundsätzlich eine Spaltung zwischen Bürowochen und Reisewochen wahrnehmbar. Das heißt, ich habe natürlich auch Wochen, wo ich einfach über meine Buchhaltung schauen muss, wo ich natürlich meine Mitarbeiter briefen muss, wo wir die rechtlichen Anforderungen erledigen müssen und wo wir dann auch unser System, das wir hier am Flugplatz stehen haben, einfach auch betriebsbereit halten und Übungen mit uns selber abführen und uns selber weiterbilden. Mhm. Die Masse der Zeit, und das sind so 130 bis 150 Flüge im Jahr, manche sagen sogar mehr als ein Linienpilot manchmal hat.
Wahnsinn.
Ist natürlich Reisen rund um die Welt und ist quasi unser System nicht nur vorstellen bei dem jeweiligen Endkunden, aber auch Schulungen durchführen, Risikoanalysen durchführen, Systeminstallationen planen, gemeinsam mit meinen Technikern. Und das ist eigentlich der wirklich schöne Teil. Und wir sprechen ja heute direkt von meiner Reise, bevor ich nach Südkorea fliege. Das heißt, da ist dann auch Messebesuch ein Thema. Das heißt, schauen, was auf der Welt denn wirklich bei anderen Firmen passiert und natürlich unsere Technologie auch international zu repräsentieren. Also bunt gemischt, von bis, kein Tag ist gleich und ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich aufstehe, wie ein kleines Kind, wenn ich endlich in die Firma fahren darf und wieder loslegen darf.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil wir bei übermorgen ganz gerne ja auch auf das, was morgen passiert, schauen. Und jetzt definiere ich aber morgen mal nicht in den nächsten 24 Stunden, sondern vielleicht ein bisschen weiter geblickt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre vielleicht ja auch. Glaubst du, dass es da technologische Trends geben wird, neue, vielleicht auch gerade das Thema künstliche Intelligenz, Automatisierung, neue Sensoren irgendwie? Werden wir da neue Standards entwickeln, weil wir uns jetzt auch gerade weiterentwickeln müssen?
Ganz, ganz sicher. Das Schöne an meiner Technologienische ist, dass die Physik gleich bleibt. Das bedeutet, damit ein Objekt fliegt, muss es gewisse physikalische Eigenschaften erfüllen. Damit Kommunikation von A nach B stattfinden kann, muss es gewisse physikalische Standards einhalten. Das ist schon recht gut. Am Ende des Tages, gerade in der Detektion und Abwehr, werden die einzelnen Sensoren natürlich besser. Werden natürlich leistungsfähiger, man hat mehr Reichweite, das ist alles gut und schön. Aber ich glaube schon, dass sich gerade in der Abwehr 1 bis 2 Technologien ganz, ganz stark weiterentwickeln werden. Das ist zum einen der Laser, also quasi gebündeltes Licht, das auf Drohnen angewandt wird. Und zum anderen glaube ich auch, dass die Abwehr mittels Fängerdrohnen mit Schwärmen, dass da ganz, ganz viel Autonomie und Automatisierung stattfinden wird. Da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Momentan schicken wir eine Drohne rauf, die zu der anderen hinfliegt und die einfangen versucht. Vielleicht kann man das ein bisschen smarter machen mit mehreren. Vielleicht kann man Hubs bauen, aber also die 2 Sachen. Und der Laser ganz vorne mit dabei, weil da quasi die Kanone ersetzen wird und erheblich günstiger sein wird als Munition. Und es gibt natürlich aber auch keine Technologie ohne Nachteile. Also ich stelle mir dann so vor, dass man wie bei diesem Katz-und-Maus-Spiel gegen den Laser einfach einen Spiegel an der Drohne anbringen wird und dann vielleicht den Laser damit blenden wird. Also wer weiß, wo das hinführt, aber ja.
Wie weit sind wir oder wie weit seid ihr vielleicht schon bei diesen beiden Ideen?
Also wir haben ein Projekt, wo wir also einen Laser bereits integrieren. Das werden wir auch im nächsten Jahr vermutlich genauso bauen. Die große Frage ist immer, wie viel Zeit braucht dieser Laser, um bei einer Drohne dann wirksam zu werden? Da tut sich aktuell ganz, ganz viel. Für mich ist das ein wunderbares vor Augen führen, wie schnell Technologie sich entwickeln kann, wenn der Mensch die Notwendigkeit hat, dass er diese Technologie braucht. Ja. Und da geht's beim Laser gerade wirklich, wirklich schnell und auch bei den Fängerdrohnen. Also wir haben beim NATO-Summit eine Fänger- oder Abfangdrohne in unserem System integriert gehabt. Das hat super funktioniert. Auch da wird halt, wie viele Drohnen gleichzeitig da gesteuert werden können, das wird sich alles weiterentwickeln. Also die Sachen gibt's, die Sachen werden kommen. Die Frage ist immer nur, die Physik wird sich einfach nicht ändern. Die Systeme, Drohne und Drohnenabwehr, müssen sich einfach den Regeln beugen. Und beide werden ihre Weiterentwicklung eben ganz, ganz stark in den nächsten Jahren erleben.
Also sowohl auf technischer Ebene als auch aktuell ja auch politischer wird sehr viel Bewegung drin und wird weiterhin viel Bewegung drin sein. Ich habe immer eine ganz bestimmte Frage zum Abschluss jedes Interviews. Und zwar ist es ein Zitat, was ich dir, Achtung, zur Hälfte zumindest in den Mund legen wollen würde, Stefan.
Na gut, dann schauen wir mal.
Es ist ein "Ich freue mich auf morgen, weil".
Cool, ich würde ihn gerne in zweierlei Hinsicht vervollständigen. Also ich freue mich morgen auf gutes südkoreanisches Kimchi. Und das Zweite, ich freue mich auf morgen, weil ganz viele Leute jetzt schon langsam realisieren, dass Sicherheit mehr ist als Grenzschutz und dass kritische Infrastruktur unser tägliches Leben ganz, ganz massiv beeinflusst und jetzt etwas unternommen wird, damit wir unseren hohen Lebensstandard, den wir alle gewohnt sind, auch in gewohnter Form weiter fortführen können.
Alles klar, Stefan, danke dir für diese spannenden Einblicke. Also wir haben gelernt, wie Drohnenabwehr wirklich funktioniert. Wir haben bei der Sensorfusion angefangen, sind gegangen zu den praktischen Anwendungen bei Flughäfen und Events. Danke dir für diese spannenden Einblicke.
Ja, ich sag herzlichen Dank und es ist immer schön, mit euch zu sprechen.